Das Thema, das von der Evangelischen Allianz ausgearbeitet worden ist zu diesem Gottesdienst, und ich hoffe, das setzt uns jetzt nicht unter Stress, heißt, gemeinsam beten und dienen hat seinen Preis. Es kostet uns also etwas. Und der vorgeschlagene Bibeltext, den möchte ich lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 34 und 35. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für diese Worte, die du uns gibst, die du sprichst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du es bist, der zu uns redet. Du siehst jeden Einzelnen von uns und du weißt, was wir brauchen. Du siehst ins Herz und du möchtest uns Mut zusprechen, du möchtest uns ermahnen, du möchtest uns trösten, und ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Worte lebendig machst für jeden Einzelnen von uns. Herr, wir freuen uns auf dein Reden. Möchte ich bitten, dass du mir Konzentration schenkst und dass du meine Worte gebrauchst. Amen. Ich möchte erstmal ganz allgemein etwas zu diesem Bibeltext sagen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass man diesen Bibeltext nämlich falsch verstehen und auch predigen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man aus einem sehr strengen christlichen Elternhaus kommt, dann kann man diese Worte hören: ein jeder verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, dass ich selbst gar nicht mehr stattfinden darf, dass ich mich wegnehmen muss, dass ich auch überhaupt nichts mehr in der Welt zu suchen habe und mich komplett zurückziehen muss. Christsein heißt dann, es darf alles sein, aber es darf auf keinen Fall Spaß bringen. Ich selbst bin in einem solchen christlichen Umfeld groß geworden. Als ich als kleiner Junge meine Entscheidung getroffen habe für Jesus, war sie eher geprägt von der Angst, dass ich nicht verloren gehe. Ich wollte nicht in die Hölle, ich wollte in den Himmel. Und auch mein Leben als Christ war eher davon geprägt, was ich alles nicht machen darf. Als Christ geht man nicht ins Kino, als Christ geht man auch nicht auf die Kirmes und erst recht geht man als Christ nicht tanzen. Das darf man als Christ alles gar nicht. Und dann gibt es ja auch noch den Gott da oben. Pass auf, kleines Auge, was sich sieht. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel, der schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ein Leben unter dieser Beobachtung dieses strengen Gottes. Ich glaube, wenn man den Text von der Selbstverleugnung so versteht und in einen solchen lebens- und weltfeindlichen Umfeld groß geworden ist, dann möchte ich dazu einladen, mal genau hinzuschauen, was dieser Text denn auch sagt. Dieser Text spricht nicht davon, oder der Selbstverleugnung heißt nicht Selbstmord. Bonhoeffer hat es mal so gesagt. Und Selbstverleugnung spricht auch nicht gegen Selbstfindung. Wenn Paulus im Korintherbrief davon spricht, ich muss den Vers gerade finden. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Da wird deutlich, dass Paulus sehr wohl von sich spricht, dass ich bin. Und er weiß auch, was er ist. Natürlich in Christus. Ich habe vor ein paar Jahren einen Seelsorger in Anspruch genommen, weil ich bei mir einen Charakterzug entdeckt habe, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich nicht weiterleben. Und in der Seelsorge habe ich entdeckt, dass ich als Person überhaupt nicht sein darf, dass ich nicht vorkommen darf. Dass ich ein Mensch bin, der seine eigenen Wünsche überhaupt nicht wahrnehmen möchte und lediglich sich den anderen Menschen anpassen möchte, um geliebt zu werden. Ich habe mich komplett und meine Bedürfnisse verleugnet. Und als ich das durchblickt habe und mir selber versprochen habe, auch ein Stück auf mich zu achten, da passierte etwas Unglaubliches. Da ist ein Knoten geplatzt. Und zwar auch ein Knoten in meiner Beziehung zu Gott. Weil da habe ich das doch genauso gelebt. Ich habe mich Gott angepasst, so wie ich dachte, wie Gott mich haben will. Und mich komplett eliminiert. Nur damit er mich liebt. Und dann habe ich verstanden, dass Gott ja überhaupt nicht so ist. Und ich habe verstanden, dass meine größte Sünde ist, dass ich den liebenden Gott ablehne. Das war meine Sünde. Und dass dieser Gott mich sehr wohl wertschätzt und dass Gott mir nicht mein Leben nehmen will, sondern das Leben schenken will. Also das ist der erste Grund, warum ich etwas Allgemeines zu diesem Text sagen will, weil man ihn falsch verstehen kann und falsch darüber predigen kann. Und es gibt aber noch einen zweiten Grund. Und der zweite Grund ist der, aus lauter Angst, dass man diesen Text falsch verstehen kann, wird überhaupt nicht mehr über Selbstverleugnung und Nachfolge gesprochen. Wir sprechen davon, dass es der Gott der Liebe ist, der jeden Menschen liebt und jeden Menschen wertschätzt. Und unser Christsein wird eigentlich zu einem Sahnehäubchen auf einem Leben, wo dann die Rede von der Gnade neben der Lebensversicherung noch die Versicherung auf ein ewiges Leben ist. Aber von einem Lebensstil, der sich etwas absetzt von dem Lebensstil, dem egozentrischen Lebensstil, da wird gar nicht mehr von gesprochen. Stattdessen ist ein säkularer Lebensstil vollkommen normal. Ich habe in einem Kommentar gelesen im EKK, das ist der evangelisch-katholische Kommentar zu dieser Stelle, da schreibt der Kommentator, in dieser Situation, in der die Zahl der religiösen Menschen, die eine leib- und lebensfeindliche christliche Tradition zu verarbeiten hat, rapide abnimmt, habe ich keine Lust, auch noch in den allgemeinen Chorgesang über diese uns belastende Tradition einzustimmen, sondern möchte als Exeget, der zugleich Anwalt seiner Texte für die Gegenwart ist, an die vom Evangelisten gemeinte Sache erinnern. Und dann zitiert er Bonhoeffer: Selbstverleugnung heißt nicht Selbstmord, weil auch hier noch der Eigenwille des Menschen sich durchsetzen kann. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, nicht mehr sich selbst, nur noch ihn sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Und Lutz zieht daraus den Schluss, diese bewusste Entscheidung für eine andere, nicht ich-orientierte Ausrichtung des Lebens ist für alle Evangelien fundamental. Die Sätze von der Nachfolge gehören untrennbar zum Evangelium dazu. Am Dienstagabend war ich in Harburg, im Bezirk Harburg, in der Gebetsgemeinschaft, und da betete eine ältere Schwester unter Tränen, dass doch das Evangelium in unserer Zeit heute in aller Klarheit gesagt werde und nicht mehr so verwässert weitergegeben, wie es doch jetzt immer wieder passiert. Ich weiß jetzt nicht, was die Schwester darunter verstanden hat. Aber wenn sie darunter verstanden hat, dass wir Gnade predigen ohne Nachfolge, dann kann ich mein Amen zu diesem Gebet sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mittlerweile sehr gerne die Gnade in Anspruch nehmen. Aber so wie Bonhoeffer es gesagt hat, Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Und das hat ein Problem. Das hat nämlich das Problem, dass wir eigentlich überhaupt nicht durchstoßen zu einem wirklich, zu dieser Tiefe von dem Leben, das Jesus uns schenken will. Wenn wir nur die Gnade in Anspruch nehmen, aber nicht wirklich Jesus nachfolgen, dann bleiben wir stecken in unseren Lebenskonzepten. Aber Jesus möchte uns das Leben geben. Ein Leben, wo es eben nicht darum, wo man Wertschätzung erfährt, ohne dass man ständig danach suchen muss. Ein Leben, wo ich den anderen lieben kann, ohne Angst haben zu müssen, mich selbst geliebt zu werden. Ein Leben zu leben und zu erleben, was nicht erst in der Ewigkeit auf uns zukommt, sondern ohne ständig dem Glück hinterherlaufen zu müssen, entdecken, ich bin ja glücklich. Und genau das hat seinen Preis. Diese Nachfolge hat seinen Preis. Die Nachfolge, sich ganz konkret auf die Worte Jesu einzulassen. Jesu hat so tolle Verheißungen, wenn wir ihm nachfolgen. Das heißt aber, dass ich meinen ich-konzentrierten Standpunkt einfach aufgeben muss. Wie hieß noch die Zeile, die wir eben immer singen sollten, wo wir nicht so ganz laut mitgesungen haben? Lass fallen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Vor 3 Jahren habe ich das persönlich so ganz tief erlebt, was so mit diesem Wort und mit diesem Loslassen und Fallenlassen, was es da auf sich hat. Meine Frau und ich, wir haben einen Schnupperkurs gemacht im Drachenflug. Wir waren in Südfrankreich und dann war das so, man stand oben am Hang über einen dieser großen Drachen. Man war in einem Sitzgurt und mit einem Karabinerhaken ganz fest eingehangen oben in dieses Gestell und in diesen Drachen. Und unten am Hang stand der Fluglehrer. Und dann wurde der Moment abgepasst, wo der richtige Wind war. Und dann sagte der Fluglehrer, nun nimm mal auf. Dann hast du dich in ein Gestell reingezwängt. Das ist einfach wie eine ganz große Triangel. Metallstangen und 2 Räder für die Landung dran. Du gehst also in diese Triangel rein, nimmst deine Hände an diese Stangen und drückst den Drachen diese 20 Kilo nach oben. Und dann stehst du da und guckst zum Fluglehrer und dann sagt er, ja, bitte rechts noch ein bisschen höher und ja, noch ein ganz klein bisschen die Nase nach oben, das konnte man mit der Triangel alles klären. Und dann sagte der Fluglehrer, dann geh mal los. Und du wusstest genau, das ist kein normales Losgehen. Das hat seine Folgen. Und dann bist du losgegangen und bist losgerannt und du hast gespürt, wie der Wind unter den Drachen kam, wie plötzlich Zug kam auf dieses Seil und du so langsam die Füße unter dem Boden verloren hast. Und in dem Moment sollte man mit den Händen an die Stangen packen. Und vorher hat der Fluglehrer gesagt, es ist total wichtig, dass ihr diese Stangen als Steuer benutzt. Da braucht ihr überhaupt nicht dran zu packen, sondern so ganz klein bisschen drücken, 2 Zentimeter nach vorne und schon fliegt man nach unten und ein ganz klein bisschen drücken, dann fliegt man nach oben. Wenn man ganz klein bisschen das so nach rechts drückt, dann fliegt man nach links und so weiter. Er hat gesagt, packt also nicht zu doll daran fest. Und ihr könnt es mir glauben. ob es die Coolen waren oder die Ängstlichen. Sobald du gemerkt hast, dass du den Boden unter den Füßen verlassen hast, da hast du an diesen Stangen festgepackt, als hinge daran dein Leben. Und die Folge war, du bist nicht hochgekommen, weil die automatische Bewegung ist, bloß nicht hoch. Und dann, und das war für mich wirklich ein Lehrstück, sagte der Fluglehrer, das nächste Mal, wenn du wieder losläufst, dann machst du genau das, was ich mache. Ich laufe los, der Moment wieder, wo ich langsam abhebe, und dann macht er plötzlich so. Ich soll die Arme ausbreiten und den Steuerknüppel überhaupt nicht anpacken. Und ihr glaubt es nicht. Plötzlich ging der Drachen in die Luft. Ich bin nicht hochgeflogen, aber ich bin geflogen. Und das war so cool. Und warum? Weil ich losgelassen habe. Und ich glaube, dass wir dieses Problem haben, wenn es um die Nachfolge geht. Dass Jesus diese Verheißung für uns hat und wir bleiben in unseren eigenen Lebenskonzepten und sagen nein. So, und jetzt komme ich zu unserem Thema Einheit. Gemeinsam beten und dienen hat seinen Preis. Genau auf die Einheit bezogen geht es auch darum, dass wir loslassen. Jesus hat doch eine unglaubliche Verheißung daran gesetzt. Er hat gesagt, er betet dafür, dass wir eins sein, damit die Welt erkennt, dass er der Christus ist. Das heißt doch nichts anderes. Da, wo wir leben, wo wir Einheit leben und gestalten, wird die Welt erkennen, dass er der Christus ist und Menschen kommen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das ist die Verheißung. Und das Loslassen bedeutet für uns, und da fand ich Harald Sommerfeld beim Eröffnungsgottesdienst jetzt am Sonntag total stark, er hat gesagt, das ist ein Umdenkprozess in unserem Kopf und in unserem Herzen von ich und meine Gemeinde hin zu Reich Gottes und unsere Stadt. Weg von ich und meine Gemeinde hin zum Reich Gottes und unsere Stadt. Das ist das Loslassen. Und diese Einheit zu leben und zu gestalten, die hat seinen Preis. Nehmen wir einfach ein einfaches, fiktives Beispiel. Kennt jeder Pastor, kennt jeder in seiner Gemeinde, da hat plötzlich einer eine Idee. Wir müssen doch eigentlich was machen für die Kinder, die da in dem Stadtteil immer auf der Straße rumlaufen. Und wenn es gut geht, kann er 2, 3 andere begeistern und man startet mit der Arbeit. 100 Meter weiter ist die nächste Gemeinde. Und auch da hat plötzlich einer die Idee, wir müssen was hier in diesem Stadtteil für die Kinder tun. Nur der eine weiß von dem anderen nichts. Und jetzt könnte es zum Beispiel passieren, dass der eine alleine bleibt. Und keinen begeistern kann, auch keine Gemeindeleitung dafür begeistern kann. Oder es lassen sich Leute finden und es entsteht die zweite Arbeit, die fast das Gleiche will, 100 Meter voneinander entfernt. Vielleicht ist das ja auch in Ordnung so. Aber vielleicht wird es auch für beide ein Krampf, weil die Mitarbeiter ausgelaugt sind nach 3 Monaten strengen Dienst mit Kindern auf der Straße. Und natürlich kostet uns was. Da hat man plötzlich Fragen im Kopf. Ist es denn wirklich so, verlieren wir da nicht eigentlich die Mitarbeiter? Und vor allen Dingen ist es ja gar nicht mehr das coole Projekt unserer Gemeinde. Da steht ja dann gar nicht mehr drauf, dass das das Projekt der Torstraße oder der Grindelgemeinde oder der FEG ist. Ist ja dann plötzlich, wäre das ja unser gemeinsames Projekt. Und wie ist es eigentlich mit der Lehre? Geht da nicht irgendwas verloren? Und verlieren wir nicht auch unser Profil? 1000 Fragen, die da sind, wo man sagen muss, lass doch einfach mal los. Weg von ich und meine Gemeinde hin zum Reich Gottes und unsere Stadt, unseren Stadtteil. Ich denke und ich vermute, dass ihr mir da wirklich recht gebt, dass unsere Zeit, in der wir leben, von uns Christen tatsächliches Umdenken erfordert. Mal Hand aufs Herz. Wachsen wir als Gemeinden wirklich noch? Also ich kann jetzt mal für uns als FEGs sprechen. Ja, wir haben diese Vision 100 Gemeinden in 10 Jahren und es werden auch Gemeinden gegründet. Aber es gehen auch Gemeinden ein. Und wen erreicht man denn? Erreichen wir wirklich die säkularisierten Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben? Natürlich geschieht das und wir freuen uns darüber. Aber es ist keine wirkliche Wachstumsbewegung mehr. Ich glaube, dass unsere postmoderne Zeit, in der wir leben, ganz neue Antworten von uns Christen braucht. Und dass wir uns gemeinsam als Christen einer Stadt auf den Weg machen und überlegen, wie kann das denn sein? Und da gibt es keine fertigen Konzepte. Und ich habe da auch keine fertigen Konzepte. Aber eins weiß ich, dass wir nach draußen müssen, dass wir gesendet sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir Christen, die in einem Stadtteil leben, mir ist das so bewusst geworden bei uns in Hamm, ich wohne in Hamm, wenn ich jetzt so rumgehe und predige in den verschiedensten Gemeinden, mir Leute sagen, ach, ich wohne da ganz in der Nähe, wusste ich gar nicht. Wie wäre das denn, wenn wir Christen, die in einem Stadtteil wohnen, anfangen, uns einfach zu treffen und für unseren Stadtteil zu beten? Und wenn wir für unseren Stadtteil beten und auch die Nöte sehen, fangen wir an, in dem Rahmen, den wir schaffen und den wir können und das, was Gott uns aufs Herz legt, etwas zu tun für unseren Stadtteil. Und wir werden angreifbar. Die Menschen kennen uns ja. Ich habe immer gedacht, Großstadt ist anonym. Es hat ein bisschen gedauert, aber nach 2 Jahren sagte die Apothekerin zu mir, guten Morgen, Herr Pastor Pieper. Aber was würde das denn bedeuten, wenn sich da Leute treffen in einem Stadtteil, die kommen aus unterschiedlichen Gemeinden? Und was ist denn dann mit den Hauskreisen der Gemeinden? Da müsste man ganz schön loslassen. Und ich bin ja nun selber Pastor, 7 Jahre Pastor einer Gemeinde gewesen und ich weiß, wie wertvoll die Hauskreise sind und was man auch alles erreichen kann durch Hauskreise. Und da gibt es ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Konzept ist, was Frucht bringen wird. Aber eins weiß ich, dass wir als Christen in der Zeit, in der wir leben, anfangen müssen, neue Ansätze zu denken und uns in Bewegung zu setzen. Dass wir dazu aufgefordert sind, weil wir einen Auftrag haben, einen gemeinsamen Auftrag. Und wir haben diese Verheißung von Jesu, der sagt, wenn sie eins sind, wird die Welt erkennen, dass ich der Christus bin. Das heißt, dass wir wegkommen von ich und meine Gemeinde, zu hin zu Reich Gottes komme in meiner Stadt. Ich möchte nochmal zum Drachenflug kommen. Nachdem man dann so in der Luft war, kam ja die Landung. Und bei der Landung war das so, da hatte man auch den Tipp bekommen, ihr, sagte dann der Fluglehrer, ihr guckt nur auf mich. Und dann wird es schon klappen. Ist ja klar, ne? Du siehst plötzlich im Blickwinkel die Wiese näher kommen, guckst nach unten und schon ist es passiert, Bruchlandung. Also war nicht schlimm, wir wussten vorher Beine nach hinten schmeißen, da waren ja die Räder dran und dann rattel, rattel und Jeanshose entsprechend aufgeschrummelt und wir hatten Knieschütze an, da ist nichts Ernstes passiert. Aber wenn du es geschafft hast, tatsächlich den Blick nicht auf diese Schwierigkeit zu werfen, sondern auf deinen Fluglehrer zu gucken. Und du merktest, wie er näher kam und er dann irgendwann sagte, ja, jetzt fang mal an zu laufen und du fingst an zu laufen. Da war das eine butterweiche Landung. Es ist so, wie Bonhoeffer gesagt hat, nur auf Christus blicken und nicht auf den Weg, der uns zu schwer scheint. Gemeinsam beten und dienen. Wie wollen wir diese Einheit wirklich hinbekommen? Wie will man das schaffen? Ein unglaublich schwerer Weg. Loslassen und auf Christus schauen und erleben, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Amen.